Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch noch. Ein vor allen Dingen richtig gutes, gesegnetes neues Jahr. Come on, jawohl. Vor allen Dingen, ist ja spannend, ne? Ist ja nicht nur ein neues Jahr, ist ja ein neues Jahrzehnt. Wow, voll krass, ja, genau. Moment, so, jetzt. Ich habe neulich wieder so einen Artikel gelesen über gute Vorsätze. Ja, finde ich immer interessant. Und in diesem Artikel ging es darum, dass doch unwahrscheinlich viele Deutsche immer noch jedes Jahr sich immer wieder neu gute Vorsätze vornehmen. Ja, jetzt interessiert mich mal hier, wer hat gute Vorsätze fürs neue Jahr? 2, 3 Leute, 4, 5. Also das entspricht jetzt nicht ganz dem Beitrag. In dem Beitrag waren deutlich mehr Leute. Entweder seid ihr nicht so ganz ehrlich oder ihr habt einfach keinen Bock. Ja, aber irgendwie ist das ja in uns drin. Ja, wir wollen uns verändern, wir wollen uns ausstrecken. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen Zeitgeist. Ne? So diese Selbstoptimierung, immer besser werden. Irgendwie ist das wie so ein kleines Männchen im Ohr, was uns immer wieder sagt, du musst besser werden. Und irgendwie ist es manchmal so ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite wünscht man sich das und auf der anderen Seite fühlt man sich manchmal echt getrieben, oder? Ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Ich finde das manchmal ganz schön anstrengend, ganz schön stressig, ja, so diesen Gedanken. Und dann muss ich mir da gucken, Moment mal, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und mehr als sich zu überlegen, was möchte ich verändern? Ja, ganz oben stehen immer die Fitnessaktivitäten und dann kommt Ernährung und ja, Sport macht die Fitnessstudios, die freuen sich immer, dass dann Anfang des Jahres die Zahlen hochgehen und dass sie dann Zahler haben, die nicht kommen, wo sie keine Leistung für bringen müssen, weil die Leute dann irgendwann einfach nicht mehr kommen. Ne? Ja, wie oft gibt es Leute, die haben dann ihre Verträge so ein Jahr oder 2 Jahre an der Backe, aber gehen nicht mehr hin. Ne? Natürlich niemand hier, ich weiß. Ja. Ja, aber stattdessen mal sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig für mich? Was ist wichtig für mein Leben? Weil ein Punkt, warum Menschen oft müde werden, ist, dass sie sich für die falschen Dinge engagieren. Oder viele Dinge so aus diesem Geist heraus tun, sich getrieben zu fühlen. Dieses Müssen, ich muss dies tun. Aber wenn du dir klar wirst, was ist eigentlich wirklich wichtig für mein Leben, was sind eigentlich meine Werte, für die ich mich engagieren will, dann bekommt das Ganze einen ganz anderen Zugang. Und dann merkst du, dass die Dinge, für die du dich engagieren willst, für die dich investieren willst, das sind Dinge, die dich nicht Kraft kosten, sondern die dich erfüllen, die dir Freude geben, die dir Kraft geben, die dich zufrieden machen, die dich in Verbindung mit anderen Menschen bringen, in positive Verbindung mit anderen Menschen. Und dazu laden wir immer wieder ein. Und ich habe natürlich heute Morgen auch so einen Gedanken dazu, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich möchte uns einladen. Womit fange ich denn an? Moment. Ich fange nochmal mit der Königin Saba an, okay? Königin Saba, die hatte von der Weisheit Salomos gehört und kam dann zu Salomo, war halt neugierig und sah das Haus, das er gebaut hatte, die Speise auf dem Tisch und die Wohnungen seiner Knechte und das Auftreten der Dienerschaft. Ihre Kleidung und auch den Mundschenken und auch die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte. Da geriet sie außer sich vor Staunen. Ich lese diesen Satz und diesen Gedanken vor diesem Hintergrund der Frage, die ich eben gestellt habe. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich glaube, dass jeder hier so seine persönlichen Ideen hat, was für dich persönlich wichtig ist. Jetzt gibt es so einen Satz in der Bibel, der sagt, der lädt Menschen ein, etwas, eine Sache als die wichtigste Sache überhaupt für dich zu nehmen. Und zwar steht der in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das heißt, mit anderen Worten, Priorität Nummer eins ist das Reich Gottes in meinem Leben. Und das Interessante ist, es gibt ja manchmal Lebensphasen, wo alles sich um ein bestimmtes Thema dreht. Ne? Heute Morgen haben wir Peter gesehen, das Baby. So, und jedes Ehepaar kennt das, wenn so ein neugeborenes Kind da am Start ist, da ändert sich alles. Alles dreht sich um das Kind. Peter ist jetzt Chef im Ring. Der bestimmt den Tagesablauf, der bestimmt den Nachtablauf, der bestimmt eigentlich das ganze Leben auf einmal. Ja? Plötzlich ist da so ein Faktor, der das ganze Leben dominiert und alles ordnet sich, das ganze Leben, die ganzen Aktivitäten ordnen sich diesem einen Thema unter. Und wenn man dann so ein paar Jahre hinter sich hat, wundert man sich manchmal, wie das eigentlich funktioniert hat. Wie haben wir das eigentlich geschafft? Ja, wenn man vielleicht nicht nur ein Kind, sondern zwei oder drei hatte. Und dann denkt man, meine Güte, wie haben wir das eigentlich geschafft? Wissen wir gar nicht mehr. Aber hat funktioniert, richtig? Meistens jedenfalls. So, der Punkt ist einfach der. Manchmal haben wir das Gefühl, okay, meine Woche ist so und so und so voll. Wie soll ich denn jetzt noch den lieben Gott da drin unterbringen? Naja gut, sonntags in die Kirche gehen, das kriege ich noch hin. Aber bei manch einem war es das dann schon. Und das Problem ist, das ist die falsche Perspektive. Die Perspektive ist die, zuallererst Reich Gottes. Und darum organisiert sich alles andere drumherum. Und plötzlich hast du einen ganz anderen Zugang dazu. Weil du verstehst, das ist ein Wert, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn Gott uns einlädt, streck dich danach aus, das Allererste, das Erste ist und das Wichtigste ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugefügt werden, heißt eigentlich nichts anderes, als dass die anderen Themen sich entsprechend deiner Priorität drumherum organisieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, wenn ich das sage, vergleiche mit dem Baby, plötzlich organisiert sich das ganze Leben anders. Du hättest dir es vielleicht nicht vorstellen können, dass da ein neues Leben ist, dass da so viel Raum plötzlich in deinem Leben so einnimmt und so einen dominanten Faktor, aber das Leben funktioniert trotzdem. Und es funktioniert in der Regel auch gut, auch wenn du eine Zeit lang leidest, weil du nicht schlafen kannst, weil du dann morgens wieder früh aufstehen musst. Und ich kenne das ja auch, habe ich auch alles durch. Ja? Eine von meinen Töchtern, die, wenn die nachts aufwachte, die hatte sich geweigert, wieder einzuschlafen. Ich musste aufstehen. Ich konnte es leider nicht abwälzen auf meine Frau. Ich musste aufstehen, mit ihr durch die Gegend marschieren und erst dann gab es Ruhe. Ja? So, gut, okay. Und es mag solche Prozesse geben, die dann vielleicht auch mal unangenehm sind, die was kosten, die schmerzhaft sind, aber trotzdem denkt man dann, und es war gut. Es war gut. Und wie viel mehr wird sich dein Leben sortieren und ordnen, selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, manche Dinge kommen zu kurz, wenn du dich ausrichtest am Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird konkret in seiner Kirche. Das ist der Ort, wo Reich Gottes konkret wird. Das ist der Ort, wo Christus gelandet ist. Er ist nicht in der Krippe gelandet, sondern er ist in den Herzen von Menschen gelandet, die sich zusammenfügen lassen zu einem Bau, sagt die Bibel, zu einem Tempel, zu einem Haus Gottes. Und dieser Gedanke, dass Gott in diesem Haus wohnen will, unter Menschen wohnen will, der ist eigentlich uralt in der Bibel, der ist gleich von Anfang an sichtbar. Und in diesem Text von Salomo, diese Beschreibung des Tempels, da wird etwas beschrieben, nämlich die Art und Weise, wie Salomo und seine Mitarbeiter sich engagiert haben, um Gott ein wirklich, wie soll ich mal sagen, ein tolles Haus zu bauen, ein großartiges Haus zu bauen. Und die Königin kommt und sie sieht, was sieht sie? Sie sieht die Speisen auf dem Tisch, steht für Gastfreundschaft. Sie sieht eine beeindruckende, einladende Gastfreundschaft. Und das muss der Geist von Kirche sein, eine starke, ausgeprägte, liebevolle, einladende Gastfreundschaft. Und das kann jeder tun, jeder kann dazu beitragen. Ja? Dann war sie beeindruckt, wie die Diener organisiert waren, die ganzen Mitarbeiter, wie das strukturiert war, wie es organisiert war, auch die Exzellenz, ihre Kleidung und so weiter, wie sie ihren Dienst getan haben. Das ist ein zweiter Punkt, die Art und Weise, wie wir uns einbringen, Kirche zu bauen. Wie Menschen gelernt haben, Jesus nachzufolgen, bedeutet dienen. Durch dienen wachse ich. Durch dienen wachse ich in dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Durch dienen setze ich das um, was Gott sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Kirche. Ja? So, sie war beeindruckt von der Exzellenz des Dienstes. Und die Brandopfer stehen für das geistliche Leben im Haus, in dem Tempel. Sie war beeindruckt von der, Spiritualität. Sie war beeindruckt von der Spiritualität, die sie gespürt hat. Diese geistliche Atmosphäre. Und das ist unser Wunsch, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir sagen, hey, wir sehen uns als Gastgeber für die Gegenwart Gottes. Wir wollen alles tun, um so weit wie möglich diesen Raum zu öffnen für die Gegenwart Gottes. Denn das ist das Herz Gottes, Menschen zu erreichen. Ich habe heute Morgen so in der Vorbereitung in der Offenbarung einige Kapitel gelesen. Und ich muss sagen, ich war eigentlich so, sonntagsmorgens ist immer für mich so eine Zeit, neben der ganzen Zeit, die ich während der Woche noch nehme zur Vorbereitung, aber sonntagsmorgens ist immer noch mal so eine Zeit, wo ich einfach so in mich innerlich ausrichte, manchmal auch einfach eine lange Zeit in der Stille bin vor Gott, so meine Zeit mit Gott genieße, manchmal noch irgendwelche Texte lese, die überhaupt nichts mit der Vorbereitung für die Predigt zu tun haben. Das mache ich ganz bewusst, weil ich eben nicht nur vor Gott sein will, um eine Predigt vorzubereiten, sondern dass das wirklich fließt aus meiner persönlichen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe heute Morgen habe da so einen Bibelleseplan, den habe ich Anfang letzten Jahres angefangen, so über ein Jahr durchs Neue Testament, und jetzt bin ich auf der Zielgerade in der Offenbarung. Und habe da so einige Kapitel gelesen heute Morgen, und ich muss euch sagen, ich war echt verstört. Das hat mich dermaßen beunruhigt und aufgewühlt innerlich, dass ich dachte, boah Gott, was ist das eigentlich? Wenn man da liest von diesen Zornesschalen und die Posaunen und was dann alles so passiert und Tod, der kommt und so weiter. Und ich denke, boah, was ist das? Und dann, wenn natürlich so die aktuelle Nachrichtenlage nochmal sich dazu nimmt, wo man denkt, boah, haben wir jetzt bald wieder noch mehr Krieg? Ich meine, es gibt ja keine Zeit, wo es keinen Krieg gibt auf dem Planeten. Hat mich schon sehr beunruhigt. Und ich hatte echt Mühe, mich innerlich wieder zur Ruhe zu kriegen, um mich innerlich auszurichten, wo ich dachte, Gott, was soll denn jetzt davon die Botschaft sein? Ich kann das doch gar nicht so, das geht nicht, das haut nicht hin. Und dann bin ich wieder gelandet bei diesem Text aus Jesaja. Wir kommen ja gerade von Weihnachten, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, ich lese es gerade nochmal vor. Jesaja Kapitel 9. Da heißt es, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln und so weiter. Wo wollte ich denn lesen? Hier. Denn, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, und er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich und das Recht und die Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Und leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das gelesen aus der Hoffnung für alle, eine moderne Übersetzung. Ist manchmal ganz gut, gerade Texte, die man vielleicht kennt, mal auch in einer anderen Formulierung wahrzunehmen. Und diese Punkte, er wird seine Herrschaft ausdehnen. Und man denkt sich vielleicht, wie geht denn das? Wo sehen wir das? Und ich glaube wirklich mehr denn je, dass wir verstehen müssen, dass der Plan Gottes, seine Herrschaft auszudehnen, die Kirche ist, die Gemeinde Jesu. Ich lese euch nochmal einen anderen Text aus dem Neuen Testament dazu, und zwar Epheserbrief Kapitel 1. Und da heißt es im Vers 10, ich lese auch aus der Hoffnung für alle, ganz bewusst, so soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erden und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. In der Elberfelder und Luther-Übersetzung heißt es, alles soll unter sein Haupt kommen. Alles soll unter seine Herrschaft vereint werden. Und das ist die Spannung. So, wenn wir über Kirche nachdenken, wenn wir über unser Leben nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich wirklich wichtig und worauf will ich mich ausrichten, und ich bin Christ und bin Kind Gottes, dann sind das die Punkte, das sind so quasi die Polarsterne, an denen wir uns orientieren müssen. Wir müssen verstehen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt, sich auszustrecken, das ist der Plan Gottes. Und der Eifer oder die Leidenschaft des Herrn, der Heerscharen, wird das tun. Und der Epheserbrief erklärt das ja noch weiter im weiteren Verlauf von diesem Kapitel, wo dann erklärt wird, dass dass Jesus das Haupt des Leibes ist, seines Körpers. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Vielleicht schauen wir uns das gerade nochmal an, Epheserbrief, Kapitel 1, so diese letzten Verse. Moment. Epheser 1, da haben wir es. Und alles hat er, Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihnen als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nochmal. Alles hat er seinen Füßen unterworfen, also er hat seine Herrschaft bereits aufgerichtet, er hat den Pflock eingeschlagen auf der Erde, alles hat er seinen Füßen unterworfen und hat ihn als Haupt über alles gegeben. Und zu diesem Haupt gehört ein Körper. Über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Herrschaft ruht wo? Auf seiner Schulter. Jesaja hat es prophezeit. Jesaja hat die Kirche, den Leib Jesu schon gesehen. So, das ist der Punkt, wo wir starten. Und das ist die Ausrichtung, die wir brauchen. Und ich glaube, heute Morgen geht es wirklich nochmal um diesen Gedanken, welche Rolle spielt denn tatsächlich die Herrschaft Jesu in meinem Leben? Ich rede nicht davon, ob du an Gott glaubst. Ich rede auch nicht davon, ob du an Jesus glaubst. Ich rede auch nicht davon, ob du die Church cool findest. Es gibt Leute, die sind hier, weil sie die Church einfach cool finden. Die freuen sich da einfach dran. Alles gut. Alles gute Motive. Wir Menschen sind ja komplexe Wesen. Wir sind wirklich speziell. Im Negativen kennen wir das vielleicht, wenn Leute irgendwie was Schlechtes erlebt haben in ihrem Leben vielleicht sogar was Traumatisches, schaffen wir es ja irgendwie doch zu überleben. Und eine Strategie, die wir dann haben, ist, wir spalten einfach bestimmte Bereiche ab und fokussieren uns auf andere Bereiche. Und es muss nicht immer was Traumatisches sein, es kann auch einfach was Belangloses, wo wir gleichgültig sind, oder was Unangenehmes sein, so in unserem normalen Alltag. Wir spalten es einfach ab, wir blenden es einfach aus und schaffen einen Raum, wo alles gut ist. Und manchmal ist ja unser Christsein auch so. Wir schaffen uns einen Raum, das ist unser Wohlfühlraum. Dieser Wohlfühlraum ist sehr stark davon geprägt, was wir in diesen Wohlfühlraum reinlassen, was wir mögen, was uns gut tut, was uns nicht gut tut oder ja, was so unsere persönlichen Wohlfühlfaktoren sind. Und davon werden wir gesteuert. Sind auch dabei in der Kirche, sind mit dabei, können vielleicht sogar Mitarbeiter sein. Aber alles immer wieder so nach dem Maß, wie es mir gefällt. Und heute Morgen möchte ich uns alle herausfordern, heute Morgen. Welche Rolle spielt tatsächlich die Herrschaft von Jesus in deinem Herzen? Welche Rolle spielt die Herrschaft von Jesus in deinem Herzen, wenn es um Entscheidungen geht, die du triffst? Wenn du nachdenkst, zum Beispiel eben, was träumst du für dieses Jahr? Was wünschst du dir für dieses Jahr? Was möchtest du tun? Was sind deine guten Vorsätze? Was sind deine Werte, die du vielleicht klarer und konsequenter leben willst oder nochmal herausarbeiten willst? Und wenn du über all diese Dinge nachdenkst, über deine Bedürfnisse, über das vielleicht auch schwierige Situationen, die du durchlebst, welche Rolle spielt die Herrschaft von Jesus in deinem Leben? Jesus hat ja Menschen nicht nur eingeladen, an ihn zu glauben, sondern er hat sie eingeladen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und indem, dass er gesagt hat, komm, folge mir nach, hat er sie eingeladen, dass ihr Leben durch die Beziehung mit ihm komplett umgekrempelt wird. So, die Herrschaft Jesu bedeutet unter Umständen, dass mein Leben und das, was ich vielleicht vordergründig für wichtig oder gut halte für mich oder was mir Spaß macht, dass das vielleicht komplett umgekrempelt wird. Die Frage ist, bin ich dazu bereit? Ich sage nicht immer, dass Gott, nein, keine Sorge, ich weiß, es gibt so dieses Bild, werde Christ und es wird dir alles genommen, was am Leben Spaß macht. Das gibt es, das Bild. Und irgendwie hängt es auch manchmal so in unseren Köpfen. Vielleicht nicht ausgesprochen, aber so atmosphärisch. Ja? So, oh, jetzt muss ich schon wieder was mehr machen. Mehr geben, mehr Zeit geben, mehr Geld geben, mehr dies tun. Und hier im Team wird noch was gebraucht und so. Da kann man dann schon mal so in diese Schiene kommen. Die nächste Frage ist natürlich, wie sehe ich Herrschaft Jesu? Weil das Verrückte ist ja, dass Herrschaft von Gott zwar alles das beinhaltet, was wir von einer Macht kennen, nämlich wenn du vor ihr stehst, dass du vor Ehrfurcht erstarrst. Wenn du in der Offenbarung liest, zum Beispiel Kapitel 4, wie Jesus da beschrieben wird mit seinen feurigen Augen und mit dem Schwert, was aus seinem Mund kommt und überhaupt diese ganze, da kriegst du Gänsehaut. Jesaja beschreibt das ähnlich, Kapitel 6. Diese beeindruckende Erscheinung, die einen eigentlich wirklich fühlen lässt wie so ein Staubkorn im Universum. Und das ist die Spannung, die wir manchmal nicht verstehen, dass wir auf der einen Seite tatsächlich wie so ein Staubkorn Korn im Universum sind und dass trotzdem Gott sich für dieses Staubkorn interessiert. Und sich der Herrschaft von Jesus unterzuordnen, ist keine Unterwerfung unter eine Unterdrückung. Es gibt Religionen, die fordern Unterwerfung. Aber die Herrschaft von Jesu beinhaltet, dass ich auf der einen Seite mit all der Ehrfurcht, die eine Majestät gebietet und die Macht gebietet, mit all dieser Ehrfurcht zu Gott komme, in dieser Demut, und trotzdem merke ich, es ist nicht eine Gewaltherrschaft, die mir ihren Willen aufzwingt, sondern es ist eine Herrschaft, die voller Liebe ist und die mich einlädt, zu ihm zu kommen und mich ihm völlig auszuliefern. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, wir brauchen diese Botschaft. Wir brauchen diese Botschaft, dass Gott Herr ist. Er ist nicht unser Kumpel. Er ist auch tatsächlich nicht unser bester Freund in erster Linie. Auch wenn er das mal gesagt hat zu seinen Jüngern. Aber er hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, weil sie schon einen Prozess durchlaufen sind, weil sie schon etwas von diesem Moment durchlebt haben, wo ihre Herzen auch verändert wurden. Sie haben sich seiner Herrschaft ausgeliefert. Und je mehr wir uns dieser Herrschaft ausliefern und sagen, ja, dein Wille geschehe. Deswegen beten wir es im Vater unser, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich anerkenne deine Herrschaft, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich beuge mich deiner Herrschaft. Petrus hat es erfahren, hat es erlebt und er hat es beschrieben in seinem Brief. Er hat gesagt, demütigt euch unter diese mächtige, gewaltige Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen. In etwas, in eine Dimension, die du noch gar nicht kennst. Über die du gar nicht nachdenken kannst, weil du sie nicht kennst. Weil sie eine Dimension seiner Liebe ist, weil es eine Dimension seiner Herrlichkeit ist. Und die Welt braucht Menschen, die sich dieser Herrschaft unterordnen, sich einfügen, sich unterordnen und darin entdecken, was für eine Herrlichkeit, was für eine Schönheit. Mose hat ja einmal gefragt, in all diesem, der war ja auch in dieser Zerreißprobe mit dem Volk Israel, und dann eines Tages hat er auch manchmal so richtig seinen Frust ausgekotzt, sag ich ruhig mal, weil er fertig war, weil er frustriert war, und eines Tages hat er wirklich dann nochmal so gesagt, Gott, lass mich mal deine Herrlichkeit sehen. Ich sehne mich danach, deine Herrlichkeit zu sehen. Und dann kommt diese Szene, wo Gott ihm sagt, geh mal in diesen Felsspalt, Gott hält seine Hand davor, und es heißt, und die Güte Gottes ging vorüber. Die Herrlichkeit Gottes ist die Herrlichkeit seiner Güte. Aber es braucht diese enge Pforte, durch die wir gehen. Diese enge Pforte, wo ich mich seiner Herrschaft beuge und sage, ja, aus freien Stücken, ich will das. Ich möchte uns eigentlich einladen, auch mit diesem Geist, mit dieser Gesinnung, in diese 3 Wochen zu gehen, wenn wir beten. Und ich habe dazu nochmal 2, 3 Gedanken, und zwar aus dem Buch der 2. Chronik. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und das Land heilen. Ich glaube, ich würde ganz gern uns das wirklich als Motto für diese 3 Wochen mitgeben. Das Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, das ist das Volk Gottes. Das sind wir, das ist die Kirche. Wenn wir als Gemeinde uns beugen, demütigt sich. Deshalb nehmen wir uns Zeit. Ja, es kostet Zeit. Und ich habe auch meinen Kalender durchgeguckt und habe gedacht, boah, die Woche ist schon wieder proppenvoll. Und da kommt wieder der Punkt, ne? Mit welcher Perspektive schaue ich das an? Schaue ich das an und sage, oh, Die Woche ist schon wieder proppenvoll, es sind haufenweise Termine. Jeden Abend, jeden Tag ist was. Oder kann ich sagen, oh, tolle Gelegenheiten. Tolle Gelegenheiten. Ich glaube, jede Aufgabe, die wir haben, ist eine Einladung, in der Liebe Gottes zu wachsen. Und wenn ich mit dieser Haltung da dran gehe, mit dieser, ja, es kostet jetzt etwas, kostet einen extra Einsatz, montags hierher zu kommen, dienstags haben wir noch unser Programm, ja, mittwochs ist wieder nochmal was anderes und dann Freitag wollen wir nochmal hier zusammenkommen und uns Zeit nehmen. Und dann guckt man vielleicht auch auf die Uhr, ja, wie kriege ich denn das hin? Und der eine oder andere sitzt dann vielleicht auch schon da, dann ist ein bisschen dabei und dann gehen wir dann wieder. Und nee, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir von ganzem Herzen uns auf diese Wochen einlassen und sagen, Gott, wir suchen dein Angesicht. Wie es hier steht, wir suchen dein Angesicht. Wir suchen keine Erfahrung, sondern wir suchen das Angesicht Gottes. Wir suchen auch kein Programm. Natürlich haben wir uns vorbereitet dafür, aber es kommt nicht aufs Programm an. Vielleicht machen wir mal einen Abend, schmeißen unser Programm und machen gar nichts. Und sitzen einfach nur mal still in der Gegenwart Gottes. Wir suchen sein Angesicht. Einer hat mal so ganz lustig gesagt, so spontan, eine Stunde beten, was soll ich denn die ganze Zeit machen da? Was soll ich denn die ganze Stunde beten? Ja, ist gar nicht so einfach, gell? Hat Jesus schon zu seinen Jüngern das diskutiert. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ist okay, ist auch verständlich. Ich melde euch gar nicht, ich meine das gar nicht negativ oder kritisch, sondern es ist normal. Wir sind nicht geübt da drin. Und deshalb ist es nochmal eine Einladung, zu sagen, ja, wir wollen uns diese Zeit nehmen. Sie suchen mein Angesicht, kehren um von bösen Wegen. Vielleicht denken wir, oh ja, andere haben böse Wege. Ich habe jetzt nicht so viele böse Wege. Ja, ist okay, magst du denken. Aber vielleicht ist doch nochmal dieser Punkt der Frage, wo stehe ich wirklich in Bezug auf die Herrschaft von Jesus? Welche Rolle spielt die Herrschaft von Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben? Auch meine ganzen Bereiche mal durchgehen, meine Beziehungen, ja, meine Arbeit, mit welcher Haltung mache ich meine Arbeit, meine Finanzen und. Alle, meine Gesundheit. Wirklich mal diese ganzen Bereiche so durchzugehen. Welche Rolle spielt die Herrschaft Jesu da drin? Ja, und ich glaube, Gott will antworten. Ich glaube, Gott will reagieren. Und ich habe Erwartungen. Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres Dinge leben werden, wo wir zurückschauen und sagen, boah, was für eine Zeit, was für eine Veränderung. Lasst euch nicht irritieren, okay? Ich möchte gerne noch mal ganz kurz reinschauen in diesen Text in 2. Chronik, weil das ist, und möchte euch auch einladen, das mal zu lesen als Ganzes. Es fängt im Kapitel 5 an, diese Einweihung des Tempels. Und die verschiedenen Facetten, die da beschrieben sind. Zum Beispiel Kapitel 7, Vers 2. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne und Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Er ist gütig, die Herrlichkeit Gottes. Gott will durch seine Kirche sichtbar werden. Die Königin von Saba war beeindruckt von dem, was sie sah. Und das ist ein Ausdruck, diese Herrlichkeit Gottes. Gott will durch seine Kirche sichtbar werden. Seine Herrlichkeit, seine Güte. Und wenn wir uns darauf ausrichten, ich glaube, dann haben wir eine gute Ausrichtung, ein gutes Fundament und können ein gutes Jahr und ein fruchtbares Jahr erwarten. Ich möchte jetzt einladen, dass du einfach für ein paar Augenblicke ganz bewusst innerlich auf Jesus schaust und diese Frage zulässt, welche Rolle spielt die Herrschaft von Jesus in meinem Leben? über diesen Satz nachdenkst, dass Gott leidenschaftlich damit beschäftigt ist, seine Herrschaft aufzurichten und dass er das tut durch seine Kirche. Frag dich, teilst du diese Leidenschaft von Jesus? Teilst du diese Leidenschaft von Gott? Teilst du diese Leidenschaft, dass er durch seine Kirche, durch die Gemeinde seine Herrschaft aufrichten will? Welche Rolle spielt Kirche? Welche Rolle spielt die Gemeinde in deinem Herzen? Passt das zu der Leidenschaft, die Jesus hat? Ich lade ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und es gibt ein Gebet von David, wo er sagt, ich halte dir mein Herz hin, Gott. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen Gott dein Herz hinzuhalten und ihm eine Antwort zu geben auf die Frage, welche Herrschaft, welche Rolle spielt die Herrschaft von Jesus in deinem Leben? Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Gott, und wir halten dir gerade jetzt unsere Herzen hin. Heiliger Geist, du bist derjenige, der die Kraft dieser Wahrheit in unseren Herzen gerade jetzt entfaltet. Du bist derjenige Geist Gottes, der das Herz Gottes kennt in einer Weise wie keiner von uns. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, dass du unsere Herzen mit dieser Leidenschaft Gottes berührst. Dass du uns die Begegnungen schenkst, die wir brauchen, um ganz frei uns hinzugeben und dir auszuliefern, Gott. Danke, Jesus. Sprich's für dich. Gott, ich halte dir mein Herz hin. Und ich möchte fragen heute Morgen, ist jemand hier, der sagt, okay, ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ich bin es vielleicht ein bisschen mitgelaufen oder vielleicht bist du sogar zum ersten Mal hier und hörst zum ersten Mal in dieser Art und Weise von der persönlichen Beziehung mit Gott, dann möchte ich dich einladen, lass diesen Augenblick nicht verstreichen, ohne dass du Gott eine Antwort gibst. Diese Leidenschaft Gottes, diese leidenschaftliche Liebe Gottes umwirbt dein Herz, gerade jetzt. Sie klopft an, sie umwirbt dich und sie lädt dich ein. Öffne mir dein Herz. Ich möchte dich einladen, wenn es dich betrifft. Wir würden dich gerne unterstützen. Es braucht einfach nur ein Gebet, eine Aussage, ein Gebet verbindet dein Herz mit dem Herzen Gottes. Ich möchte mal fragen, ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte Gott einladen in mein Herz. Ich habe das bis jetzt noch nie getan und ich habe es noch nie in dieser Konsequenz getan, zu sagen, Jesus sei mein Herr, dann bitte ich dich, heb kurz deine Hand. Ich möchte gerne mit dir beten. Okay. Ist noch jemand da? Sieh, warum Hand heben? Es geht nicht, du musst dich nicht bloßgestellt fühlen, sondern es geht um einen Ausdruck des Glaubens. Glaube braucht Werke, sonst funktioniert er nicht. Und das Handheben ist einfach ein Glaubenswerk. Du drückst damit aus, ja, ich will das. Ich möchte nochmal fragen, ist jemand hier, du sagst, du bist wirklich bewusst dein Herz Jesus öffnen und sagen, ich mache Jesus zum Herrn meines Lebens. Danke dafür. Wir machen das folgendermaßen. Wir beten alle gemeinsam und unterstützen euch dabei, dieses Gebet zu beten. Wir machen das so, ich bete es vor und wir beten es dann gemeinsam nach. Ist das okay? Okay. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus. Ich habe von deiner großen Liebe gehört. Und ich glaube dir jetzt. Ich nehme deine Einladung an. Ich danke dir für das Kreuz. Durch dein Kreuz bin ich versöhnt mit dir. Und nichts kann mich mehr trennen von dir. Deshalb lade ich dich ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Sei mein Gott. Amen. Wenn du das gebetet hast, kannst du von ganzem Herzen sagen, ich bin jetzt dein Kind, Gott. Danke dafür. Amen. Gott segne dich.